Sie hören SBS German.
Dann bin ich jetzt verbunden per Video mit Andreas Dietzel von der James Cook University in Townsville und derzeit im Urlaub in Tasmanien. Hallo, Andy.
Hallo, Christian.
Du hast für deine Doktorarbeit, nehme ich an, eine sehr große Studie eben fertiggestellt. Es ging um Korallen. Was kannst du uns darüber erzählen?
Genau, das war Teil meiner Doktorarbeit und das Ziel der Arbeit war, einfach mal abzuschätzen, wie viele Korallen es eigentlich so gibt im Pazifik. Und wenn ich sage Pazifik, dann ist es in etwa so von Indonesien bis nach Französisch-Polynesien rüber. Und der Teil des Pazifiks beinhaltet so ungefähr 80-90% der Korallenriffe der Welt und auch ähnlich 80% der Korallenarten. Genau, was wir herausfinden wollten, war einfach mal, wie viele Korallen gibt es da, wie groß sind die Populationsgrößen von den einzelnen Arten und dann, was bedeutet das primär für das Artensterben in den Korallen?
Okay, darf ich raten, gibt es mehr oder weniger Korallen als Menschen auf dieser Erde? Ich sag mehr.
Es gibt deutlich mehr. Es gibt, wie sagt man es im Deutschen, 500 Milliarden. Im Englischen heißt es half a trillion, aber im Deutschen spielt das Ganze ein bisschen anders ab. Ich glaube, bei uns ist, wie ist es mit Milliarden und Billionen?
Genau, also 500 Milliarden sind auf Englisch 500 Billions und damit half a trillion, ja. 500 Milliarden, erstaunlich. Warum so viele? Ich dachte, die seien bedroht.
Die Arten an sich, das zeigt unsere Studie, sind eigentlich nicht global bedroht. Die Riffe an sich sind von ihrer Funktion her und ihrer Schönheit, ihrer Diversität lokal definitiv bedroht. Das ist nicht, was die Studie sagen will. Aber man muss einfach in Betracht ziehen, dass also manche Arten kommen von Afrika bis nach Französisch-Polynesien vor. Das heißt, es geht wirklich einmal halb um den Globus rum. Und es gibt einfach unglaublich viele Korallenriffe da. Das heißt, die einzelnen Arten sind so weit verbreitet, das Risiko, dass die komplett aussterben über ihre gesamte Ausbreitung, ist eher gering.
Wie sind Sie vorgegangen? Man kann ja nicht jede einzelne Koralle zählen. Also wie haben Sie das methodologisch gemacht?
Ja, leider kann man sie nicht alle zählen. Am liebsten wäre ich natürlich ins Wasser gesprungen und hätte mir viele Korallenriffe selbst angeschaut. Aber aufgrund des Ausmaßes unserer Arbeit mussten wir einfach Daten von verschiedenen Wissenschaftlern zu Rate ziehen und dann extrapolieren. Also das waren Satellitendaten, das waren globale Datensätze von Korallenbewuchs und dann insbesondere auch Daten über die Anzahl einzelner Arten in bestimmten Teilen des Pazifiks.
Wo gibt es besonders viele Korallen? In Australien?
In Australien auch. Also ich weiß nicht gerade nicht genau, welcher Anteil der globalen Riffe in Australien sind, aber es ist schon eine ganze Menge. Also ich würde grob schätzen, dass auf jeden Fall in Australien mehrere 10 Milliarden Korallenkolonien nach wie vor leben. Was natürlich schon deutlich weniger ist, als es früher war, aber ist nach wie vor eine gewaltige Menge.
Ich dachte früher eigentlich immer, Korallen, das sind so statische Gebilde, also keine Lebewesen, aber die leben tatsächlich, nicht wahr? Also das sind Lebewesen.
Auf jeden Fall, ja. Die haben Polypen und die sind dann meistens tagsüber, sind die zurückgezogen quasi in ihrem Skelett und dann oft kommen nachts dann diese kleinen Tentakel raus, um auch Kleinstpartikel aus dem Wasser zu filtern, Plankton und dergleichen.
Und was fasziniert Sie vor allem an Korallen?
Der Lebensraum. Also Korallen an sich sind auch wunderschöne geometrische Gebilde, wenn man so sagen kann. Das sind teilweise Korallen dabei, die einfach traumhaft schön ausschauen, bunt, farbenfroh. Aber vor allem auch diese strukturelle Komplexität, den Lebensraum, den sie einfach bilden, diesen dreidimensionalen, das ist einfach gewaltig.
Ja, außer dass sie sehr hübsch sind, sich anzuschauen und dass sie den Taucher erfreuen und für die Tourismusindustrie gerade in Australien sehr wichtig sind. Welche Funktion erfüllen Korallen im Biosystem?
Eine ganze Reihe, also primär erstmal, dass sie überhaupt Riffe bilden. Also in Australien zum Beispiel sind die Riffe über, speziell im Great Barrier Reef, im Laufe der letzten 10.000 Jahre quasi vom Meeresboden bis an die Meeresoberfläche gewachsen. Und die lebendigen, aber auch teilweise toten Korallen, deren Skelette, die zurückbleiben, die bilden quasi den Lebensraum für, ich glaube, die aktuelle Schätzung, dass da ungefähr 1 Million andere Arten auf Korallenriffen leben und von denen abhängig sind. Das ist das Primäre. Dann einige Fische und andere Arten ernähren sich von den Korallen direkt. Für den Menschen haben sie eine ganze Reihe Funktionen, abgesehen davon, dass sie uns Fischgründe bieten. Schützen sie auch unsere Küsten vor Wellen und Gezeiten. Genau.
Ja, und sie verlieren jetzt aber ihre Farbenpracht aufgrund des Klimawandels. Das ist eine Tatsache.
Die Farbenpracht, nicht wirklich. Die Farbenpracht, wenn sie die verlieren, das ist ein Stresssignal quasi. Also in den Korallen leben kleinste Algen, die quasi die Beiprodukte der Photosynthese an die Koralle weitergeben im Austausch für Lebensraum. Und wenn es der Koralle zu heiß wird, dann werden diese Kleinstalgen ausgestoßen. Und wenn der Stressmoment zu lange anhält, dann verhungert die Koralle quasi. Das heißt, die Korallenbleiche an sich ist etwas Temporäres im Idealfall. Manche Korallen können dann, wenn es nicht allzu lange andauert, sich wieder davon erholen und die Farbenpracht kommt zurück. Das ist das eine. Zum anderen verlieren wir die Farbenpracht dadurch ein Stück weit, dass wir einfach weniger Korallen heutzutage auf den Riffen finden und dementsprechend auch weniger Fische und andere Arten. Also die Korallenriffe an sich werden ein bisschen farbenärmer als in der Vergangenheit, aber die Korallenbleiche an sich ist was Temporäres, was ein Stresssignal von den Korallen ist.
Wie alt werden Korallen und wie erneuern sie sich?
Oh. Große Bandbreite. Vom Alter her, es gibt Individuen, sie sind Tausende von Jahren alt. Korallen haben einen ganz anderen Lebenszyklus als zum Beispiel der Mensch, logischerweise. Das sind koloniale Tiere, das heißt, es sind einzelne Polypen, die sich teilen und dadurch dann über die Zeit einfach größere und größere Kolonien bilden. Und teilweise werden die so groß wie ein Zimmer, so groß wie ein Laster und dergleichen. Die größte Anzahl der Korallen sind aber normalerweise kleine Baby- oder jugendliche Korallen quasi, die von 1 Quadratzentimeter bis vielleicht 10, 20 Quadratzentimeter groß werden. Fortpflanzen können sich Korallen durch verschiedene Arten. Zum einen sexuell einfach, reproduktiv, indem sie Eier und Eizellen und Spermien in das Wasser abgeben, wo sich dann die beiden verbinden und dann die Larven sich quasi im Wasser entwickeln, von den Meeresströmungen verbreitet werden und sich dann irgendwann, wenn sie ein neues Riff finden, niederlassen. Und in dem Zyklus können sie teilweise über Wochen mehrere 10, manchmal 50, manchmal 100 Kilometer auch zurücklegen. Was Korallen dann zum Glück auch wieder relativ resilient macht, weil sie teilweise nach Störungen sich quasi dadurch erholen können, dass Babykorallen von weiter entfernten Riffen kommen können.
Also zum Beispiel ein Seebeben, ein Tsunami oder sowas, oder wenn sie
Tsunami
zerstört
tatsächlich.
werden von Tauchern.
Das auch, aber die Hauptprobleme für Korallen sind momentan oder mittlerweile einfach Korallenbleichen, also Hitzewellen im Meer, am Land, die einfach zu hohe Temperaturen entwickeln für Korallen. Und was bis vor kurzem einer der Hauptprobleme war für Korallen oder der Hauptmortalitätsagenten, ist ein schlechtes Wort, aber sind Zyklone, Wirbelstürme, die einfach die Korallen abbrechen.
Ja, und Sie haben also festgestellt, es gibt eine halbe Billion, also 500 Milliarden Korallen zwischen Indonesien und Französisch-Polynesien. Und was schätzen Sie weltweit? Wie viele gibt es da? Also 10-mal mehr, 5-mal mehr, doppelt so viele?
Nee, ich denke, die Zahl kommt schon sehr nah ran an das Globale. Nachdem unsere Studie, ich würde sagen, 80 bis 90% der weltweiten Korallenriffe beinhaltet. Also es gibt noch eine ganze Anzahl von Korallenriffen auch im Indischen Ozean, im Roten Meer, in der Karibik natürlich, vor Brasilien und auch östlich von Zentralamerika. Aber der Großteil der Korallenriffe ist tatsächlich zwischen Indonesien und Französisch-Polynesien.
Warum
Von daher
diese
wird die Global.
Konzentration in der südlichen Hemisphäre?
Ich glaube, es hängt viel einfach mit der ja, Tektonik, aber auch einfach mit den vielen Inseln zusammen. Also Korallen existieren ja eigentlich nur im Flachwasser. Also es gibt einige Arten, die gehen auch deutlich tiefer, aber Die meisten Arten leben so zwischen der Oberfläche quasi, der Meeresoberfläche und 20 Metern Tiefe, sage ich mal. Und nachdem Indonesien, die Philippinen und dergleichen einfach so viele Inseln haben, ist einfach, existiert da eine große Küstenlänge und dadurch einfach viel Raum für Korallen, um sich zu entwickeln.
Haben Sie eine Lieblingskoralle?
Gute Frage. Ich mag die Diploastra sehr. Die haben so hexagone Polypen und die sehen sehr, sehr sauber, sehr, sehr geometrisch aus, wenn man sie von oben betrachtet. Ja, aber es gibt so viele Arten, da gibt es so viele schöne und abstruse Formen auch. Und einige Arten haben tagsüber die Polypen draußen und dann wabern die quasi in den Strömungen. Das sieht auch sehr, sehr beeindruckend aus.
Ja. Und so unter dem Strich, was ist das Fazit Ihrer Doktorarbeit, außer dass Sie jetzt oder dass wir jetzt wissen, wie viele Korallen es jetzt in diesem spezifischen Raum zwischen Indonesien und Französisch-Polynesien gibt? Und Sie haben aber gesagt, das ist wahrscheinlich 80% aller Korallen weltweit.
Ungefähr. Dazu soll ich vielleicht noch hinzufügen, dass unsere Daten, auf die unsere Studie basiert, etwa 20 Jahre alt sind. Sprich, in den letzten 20 Jahren hat sich logischerweise sehr viel verändert. Leider Gottes weitestgehend zum Schlechteren. Und wenn ich das grob abschätzen würde, würde ich sagen, hat sich die Zahl vielleicht mittlerweile halbiert. Genau. Und meine Doktorarbeit im Weiteren hat sich damit befasst, wie sich Korallenpopulationen verändern, was sind die Risiken, zum Beispiel das Risiko auszusterben, global. Aber es ging auch teilweise, das war eine Studie, die kam vor einigen Monaten raus, darum, wie sich die Struktur von Populationen in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Bei Menschen geht es uns meistens um die Altersstruktur. In Deutschland zum Beispiel sagen wir immer, Deutschland veraltert, wir brauchen mehr junge Leute. Und bei Korallen geht es uns weniger ums Alter, es geht uns eigentlich um die Größe der Kolonien. Das heißt, die großen Kolonien, die eher selten sind, sind diejenigen, die disproportional sich fortpflanzen, weil jeder Polyp quasi eine gewisse Menge an Eiern und Spermien produzieren kann. Das heißt, wir brauchen die großen Korallen einfach, damit die Fortpflanzung von Korallen gewährleistet ist. Und da haben wir uns in den letzten Jahren angeschaut, einfach wie auf dem Great Barrier Reef in Australien sich diese Größenstruktur von Korallenpopulationen verändert hat.
Aber so unter dem Strich, wir müssen nicht befürchten, dass die Korallen aussterben, ich weiß nicht, in den nächsten 30 Jahren oder so.
Das ist die erfreuliche Nachricht. Man muss aber dazu fügen, dass es jetzt nicht bedeutet, dass es den Korallenriffen auf einmal gut geht. Also die Korallenriffe haben sehr zu kämpfen heutzutage aufgrund des Klimawandels gerade, werden häufig als Kanarienvögel im Minenschacht bezeichnet, aus gutem Grund. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir ja, alle mobilisieren und versuchen, einfach den Klimawandel auf 1,5 Grad Erwärmung zu limitieren. Aber
Das
die einzelnen Arten.
würde den Korallenriffen weltweit helfen.
Definitiv. Also ich denke mittlerweile wird jeder Korallenriffbiologe zustimmen, dass der Klimawandel und die dadurch ausgelösten Korallenbleichen das größte Problem für Korallenarten und auch Korallenriffe darstellen.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Sie hören SBS Radio mit Dr. Andy Dietzel von der James Cook University in Townsville. Sprechen wir doch ein bisschen über Sie, also Ihre Herkunft etc. Was können Sie uns erzählen? Woher kommen Sie?
Das kann der Akzent vielleicht schon ein bisschen verraten. Ich komme aus dem Frankenland. Ich komme aus der Nähe von Würzburg in der Rhön, genauer gesagt Bad Neustadt, ein kleiner Ort mit 15.000 Einwohnern. Habe da eigentlich meine komplette Kindheit verbracht. War dann in Göttingen, habe Biologie studiert für 3 Jahre, war in Holland für 2 Jahre, habe meinen Master gemacht, dann ein bisschen für die Europäische Kommission gearbeitet, und war jetzt in den letzten 5 Jahren in Australien für meine Doktorarbeit.
Und schon immer ein Interesse an Korallen gehabt, schon als Kind oder Jugendlicher?
Ich glaube, als Kind weniger. Also ich meine, Bad Neustadt ist, glaube, ungefähr 5, 6 Stunden mit dem Auto vom nächsten Meer weg und in dem Meer gibt es definitiv keine Korallen, zumindest keine Korallenriffe. Und ich glaube, die Faszination kam wahrscheinlich eher im Jugendalter auf. Und als 20-Jähriger war ich damals als Backpacker in Australien unterwegs und bin auch an der Ostküste hochgekommen und habe mir das Great Barrier Reef dann von Kansas angeschaut. Und damals war dann schon einfach die Faszination war dann auf jeden Fall da, habe meinen Tauchschein gemacht, kam dann zurück, habe erstmal normal Biologie studiert, hatte mich dann auch für soziale Aspekte interessiert und dadurch ein Studium der nachhaltigen Entwicklung in Utrecht gemacht. Und dann kam es eher ein Stück weit durch Zufall, muss ich sagen, dazu, dass ich mit meinem Professor einfach in Kontakt kam in Townsville und er mir dann anbot, einen Doktor bei ihm zu machen.
Und war das dann schwierig vom Visum her?
Das Visum war relativ einfach an sich. Als Student direkt, da muss man einfach ja, ein paar Hürden übergehen, aber eigentlich ist es eher eine Formalität. Bei mir war es ein bisschen schwieriger, weil ich damals mit einem Mädel aus Portugal zusammen war. Und dadurch mussten wir dann quasi für sie noch ein Partnervisum beantragen. Das war ein bisschen komplizierter, aber auch, ich würde sagen, eher eine Formalität.
Ja, und so der Alltag als Doktorstudent in Australien, ist da ganz anders als in Europa? Können Sie das vergleichen?
Ich denke schon, also ich habe natürlich keinen Doktor in Deutschland gemacht oder in Europa. Was ich aber sagen kann, ist, dass zumindest in meinem Fall, und ich glaube, das ist eher gang und gäbe in Australien, dass man sich als Doktorand eher um seine Forschung kümmert. In Deutschland speziell ist man dann häufig wissenschaftliche Hilfskraft auf Teilzeit und es wird von einem auch erwartet, dass man in dieser Teilzeit dann noch direkt Arbeit für seinen Professor erledigt, zum Beispiel Klausuren korrigieren oder Seminare geben und dergleichen. Und in Australien ist dann wirklich die Luxussituation so, dass man sich wirklich für die 4, 5 Jahre komplett auf seine Forschung konzentrieren kann. Man kann natürlich nebenbei auch Seminare geben und dergleichen, aber es ist einem eher freigestellt.
Und ich nehme an, Sie sind als Teil Ihrer Arbeit dann auch tauchen gegangen.
Für meine Arbeit speziell nicht. Also meine Themen waren einfach alle sehr, sehr global oder hatten einen zu großen Zeitraum, als dass ich die Daten hätte selber erfassen können. Allerdings hatte ich das, ich sage eher, traurige Privileg, in 2016 und 2017 doch ziemlich viel Zeit auch im Great Barrier Reef in den Riffen verbringen zu können. Als wir uns die Korallenbleichen angeschaut haben und dann im Anschluss daran haben wir noch untersucht, wie sich die Korallenfortpflanzung verändert hat aufgrund der Korallenbleichen.
Ja, jetzt leben Sie ja in einer wunderschönen Ecke Australiens, Townsville, und da gibt es auch eine Insel, Magnetic Island, die ist, glaube ich, nur 20 Minuten per Fähre entfernt von Townsville, also man sieht die, ist zum Anfassen fast. Gibt es da auch ein Korallenriff? Es ist, glaube ich, ein Nationalpark, oder?
Ja, ich glaube schon. Bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich ein Nationalpark ist. Auf jeden Fall ist ein Teil der Insel komplett unzugänglich. Townsville definitiv schön als Stadt, wahrscheinlich eher weniger, aber das Umland hat schon echt seine Reize, gerade auch eben Magnetic Island. Und es gibt auch einige Riffe um Magnetic Island rum und dann auch vor Townsville quasi weitere 10 Kilometer von der Küste weg. Und überraschend schön. Also die Wasserqualität ist leider sehr, sehr mittelmäßig um Townsville herum aufgrund des Hafens. Und die müssen regelmäßig die Fahrrinne für die Schiffe wieder ausgraben, damit die großen Schiffe auch durchkommen. Und dadurch wird quasi das Sediment immer wieder aufgewirbelt. Und darunter haben viele Korallenarten sehr zu leiden. Aber es gibt dann tatsächlich ein Riff gerade zwischen Magnetic Island und Townsville, das bis vor kurzem, da war ich selbst noch unterwegs, die Sichtweite ist häufig weniger als 1 Meter, manchmal 1/2 Meter oder sowas. Aber gibt es wirklich Riffe, die haben unglaublichen Korallenbewuchs. Es sind meistens nur wenige Arten, die das wirklich tolerieren können, aber hatte ich so nicht erwartet. Also das war für mich definitiv überraschend und ja, zeigt uns, wie resilient Korallen sein können, zumindest gewisse Arten, wenn man ihnen eine Chance gibt.
Und die Sicht ist aber so schlecht, weil da Schiffe dauernd rein und rausfahren, oder warum?
Ist eine Mischung, also das sind, ich denke, ein Großteil kommt wirklich einfach daher, dass der Meeresboden quasi immer wieder gestört wird. Also normalerweise stratifiziert sich das Sediment dann, wenn es in Ruhe gelassen wird und kann dann natürlich durch Wirbelstürme oder andere Events durch starken Wind einfach aufgewühlt werden. Aber ich glaube, ein Großteil in Townsville ist tatsächlich aufgrund des Hafens und des Schiffsverkehrs. Und dann kommt noch dazu einfach Flüsse, die quasi sich entleeren ins Riff. Und die Sichtweite kann teilweise wirklich so schlimm sein an manchen Tauchplätzen, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sieht. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Ich würde sagen, im Durchschnitt vor Townsville haben wir ungefähr so 1 Meter Sichtweite, Magnetic Island an guten Tagen 5 Metern, im Normalfall vielleicht 2 Meter. Und dann, wenn man weiter rausgeht, je weiter man wegkommt von der Küste quasi, dann geht es auch mal Richtung 10 und 15 Metern.
Ja. Und gibt es in Townsville eine deutschsprachige Community?
Es gibt einen, nennt sich Otto's Fresh Food Market. Das ist tatsächlich ein Deutscher, der sich vor einigen Jahrzehnten in Townsville niedergelassen hat und natürlich jetzt erstes Mal einfach ein deutsches Brot brauchte. Und dann hat er sich gedacht, mache ich es doch lieber selber. Und ich glaube, damals, vor einigen Jahrzehnten, gab es auch tatsächlich einen deutschen Club, einen deutschen Verein oder so. Aber ich glaube, der existiert so nicht mehr. Es gibt schon einige Deutsche auch. Ein Kollegen von mir sind Deutsche und auch sonst in Townsville einfach viele Studenten, die kommen, sind definitiv einige Deutsche, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine große Anzahl von Deutschen gibt in Townsville.
Ja, das bietet vielleicht Gelegenheit zu fragen, wie eine Person wie Sie ihr Deutsch weiterhin pflegt. Also kommen Sie pro Woche ein, zweimal dazu, Deutsch zu sprechen?
Wahrscheinlich schon, ja. Also ein guter Freund von mir in Townsville ist Deutscher und natürlich Familie, einfach zu Hause und Freunde, mit denen man einfach skypt und dergleichen. Also es geht schon, man merkt es dann schon, denke ich, immer wieder mal, vielleicht auch gerade jetzt, wenn ich für Wochen einfach wenig gesprochen habe, dann ist es immer eher ein bisschen eingerostet. Und dann, ja, wenn man dann nach Hause kommt, dann machen die Freunde daheim sich über einen lustig, weil man das Fränkische verlernt hat. Aber dann dauert es meistens nur so 1, 2 Tage, bis es zurückkommt.
Ja, Sie haben bestimmt Ihre Familie vermisst, jetzt während Covid, während der Pandemie, Australien immer noch eine Ein- und Ausreisesperre faktisch, also nicht ganz, aber es braucht wirklich einen absoluten Notfall, damit man die Erlaubnis bekommt, rüberzufliegen und hat dann größte Schwierigkeiten zurückzukommen. Es gibt sehr wenig Flüge. Wie ist es bei Ihnen? Wie haben Sie das jetzt ja, überlebt, muss man schon fast sagen, die letzten. Was sind sie jetzt, 12 Monate?
Ja, im Endeffekt war der PhD, den ich jetzt im Dezember wirklich abgeschlossen habe, stressig genug, um mich davon gut abzulenken. Ein Stück weit natürlich sind wir alle da global und auch in Australien gerade im März und April einfach durch diesen globalen Schock durchgegangen. Und dann wäre ich natürlich gerne im Anschluss daran im Dezember gerne nach Hause geflogen, um einfach mal wieder längere Zeit auch zu Hause zu verbringen. Und ich habe zwei kleine Nichten von meiner Schwester. Die sind jetzt 6 und 4 Jahre alt und deren Entwicklung habe ich eigentlich komplett verpasst in den letzten Jahren. Ein Opa, der ist 93 Jahre alt, der natürlich dann auch in der Risikogruppe steckt. Und ein Bruder, der in Kalifornien ist. Von daher sind wir eh schon ziemlich global verbreitet als Familie und haben dann auch einfach ganz andere Szenarien durchlebt. Also in Deutschland war es ja anfangs doch sehr kontrolliert, in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr dann doch eher chaotisch und auch tragisch. In Australien war es ja eigentlich doch sehr, sehr ruhig im letzten Jahr und die USA sind einen ganz anderen Weg gegangen. Und dadurch haben wir alle so ein bisschen verschiedene Erfahrungen gemacht mit Covid.
Ja,
Genau.
also wir haben bestimmt davon profitiert, dass wir halt eine Insel sind.
Definitiv,
Und
ja.
das war jetzt ein Vorteil. Die Tyrannei der Distanz hat uns geholfen. Und sehen Sie sich in 10 Jahren weiterhin in Australien?
Schwer zu sagen. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn meine Schwester das Interview hören würde, würde sie mir den Arsch versohlen wahrscheinlich. Weil sie am liebsten hätte, dass ich morgen zurückkomme oder gestern. Ich persönlich liebe Australien. Also die Lebensqualität, das wirklich einfache, bequeme Leben, aber auch speziell einfach der Raum für die Natur, für Wildnis, ist einfach, ja, atemberaubend. Ich bin momentan in Tasmanien und war jetzt auch einfach viel am Wandern, viel am Radeln. Und klar kann man das auch in Europa machen, in Deutschland, aber die Natur hat eine andere Qualität hier. Einfach die Wildnis, die man auch in Townsville innerhalb von 10 Minuten mit dem Rad quasi erleben kann. Da findet man einfach nichts Vergleichbares in Deutschland, würde ich sagen.
Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Dr. Andy Dietzel von der James Cook Universität in Townsville, im Moment im Urlaub in Tasmanien. Wir wollen Sie da nicht weiter stören und deswegen vielen Dank fürs Interview und ja, weiterhin schönen Urlaub.
Dankeschön.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.